Sprache umgibt uns überall und ständig. Gerade jetzt spreche ich zu Ihnen, Sie hören zu und können mich verstehen. Dieses Vermögen verdanken wir der Fähigkeit, Lautsprache zu erlernen. Wir nehmen uns und unsere Umgebung akustisch wahr. Doch nicht alle Menschen teilen dieses Privileg. Manche kommen gehörlos zur Welt oder mit stark eingeschränktem Hörvermögen. Für sie bedeutet Kommunikation, sich auf andere Weise auszudrücken. Wenn Menschen ohne Gehör sind, können sie auf die deutsche Gebärdensprache DGS zurückgreifen. Sie kommunizieren mit den Händen und nehmen Sprache mit den Augen wahr. Doch auch für jene, deren Hörfähigkeit nicht eingeschränkt ist, kann es hilfreich sein, Gebärden zu nutzen. Bei Kindern kann die Verwendung von Gebärden den Erwerb der Lautsprache unterstützen. In den letzten Jahren verbreiteten sich bestimmte Methoden der Kommunikation und der Sprachvermittlung immer mehr, wie zum Beispiel die gebärdenunterstützte Kommunikation GUK oder lautsprachunterstützende Gebärden LUG. Warum ist das so? Das ist eine der Fragen, über die wir heute sprechen werden.
Mainz of Mainz, der Gutenberg Talk. Ein Forschungspodcast der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
Schön, dass Sie auch bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei sind. Ich grüße Sie. Mein Name ist Daniel Reismann und ich bin der Gastgeber dieser Forschungspodcast-Reihe. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich wissenschaftliche Themen und Fragestellungen erkunden. Es gibt unfassbar viel Spannendes und Wissenswertes zu erfahren. Ich möchte Ihnen durch diese Podcast-Reihe Forschung und Wissenschaft an der Johannes Gutenberg Universität Mainz nahebringen und zeigen, an welchen Themen und Fragestellungen die WissenschaftlerInnen der JGU arbeiten. Ich bin selbst bei den allermeisten Themen ein Laie. Aber die Uni ist ein Ort, an dem man zu vielen Themen und Bereichen ExpertInnen finden kann. In jeder Podcast-Folge lade ich mir eine WissenschaftlerIn ein, um über ihre, seine Arbeit zu sprechen. So auch in dieser Folge.
Während ich Daten in einer Kita erhoben habe, habe ich viel mit den Kindern davor gespielt, um die Kinder erstmal besser kennenzulernen und gerade auch, dass die Kinder sich erstmal an mich gewöhnen. Die Kinder dort, speziell in der inklusiven Kita, haben gebärdenunterstützte Kommunikation gelernt, die ich auch etwas kann. Und während dem Morgenkreis, aber auch während diversen anderen Situationen war es so, dass die Kinder immer wieder eine ganz bestimmte Gebärde verwendet haben, die ich aber selbst nicht kannte. Ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, was heißt die Gebärde eigentlich? Die Kita-Gruppe, in der ich war, war die Elefantengruppe. Und die offizielle Gebärde für Elefant ist von der Nase ausgehend mit der rechten Hand ein C geformt und eine wellenförmige Bewegung, die für eine Rüssel steht. Ich habe aber dann die Antwort von einem Kind stattdessen bekommen, dass sie nicht den Rüssel nachmachen, sondern mit beiden Händen an beiden Ohren zwei große Kreise machen, die quasi für die großen Ohren von den Elefanten stehen. Und das Kind meinte dann auch zu mir, dass die Elefanten ja viel wichtiger die Ohren brauchen, weil die total nützlich sind als Ventilatoren, wenn den Elefanten zu warm ist. Und die damit ganz wichtig, wenn es heiß ist, wedeln können. Und da ist mir tatsächlich auch mal wieder bewusst geworden, dass Kinder unheimlich kreativ sind und auf ihre ganz einzigartige Weise Sprache interpretieren und sich herausdrücken können. Und dass sie mit ihren kleinen Händen nicht nur Worte formen, sondern auch eine Welt voller Fantasien und Individualität. Ich bin Lena Heine, ich bin gebürtige Frankfurterin und habe am Goethe-Gymnasium in Frankfurt an der Messe mein Abi gemacht. Nach meinem Abi war ich Rettungssanitäterin und habe ganz viele praktische Erfahrungen im Rettungswagen und auch auf der Straße mitnehmen können und habe mich dann im Anschluss für ein Psychologiestudium entschieden an der JGU. Und das war total super, hat auch mega viel Spaß gemacht. Zwischendrin, zwischen Bachelor und Master, habe ich nochmal gearbeitet. Und habe dann im Anschluss in Maastricht meinen Psychologie-Master gemacht mit dem Schwerpunkt in Developmental Psychology. Und bin jetzt letztendlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Uniklinik in Dresden gelandet.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, Sie waren Rettungssanitäterin, stelle ich mir die Frage, warum wurde es dann kein Medizinstudium?
Ich hatte das immer so ein bisschen offen. Also tatsächlich fand ich schon immer Neurologie super interessant und hatte mich auf mehrere Studiengänge beworben. Im Endeffekt, warum auch genau ein Studium in Mainz? Wie bestimmt sehr, sehr viele wissen, ist der NC gerade auch in Psychologie und Medizin nicht gerade niedrig, um komplett transparent und offen zu sein. Ich habe das Studium genommen und mich für den Ort entschieden, wo ich den Studienplatz bekommen habe. Was aber im Endeffekt gerade in Mainz, glaube ich, die goldrichtige Entscheidung war. Ich habe mich super schnell in Mainz sehr, sehr gut eingelebt und fand Mainz ein super schönes Studium. Im Vergleich zu meiner Schwester, die zum Beispiel in Frankfurt studiert hat, nochmal an einer bisschen größeren Uni, war die Betreuung in Mainz total gut. Ich kannte fast jeden aus meinem Studiengang und hatte auch einen sehr, sehr engen und schönen Kontakt zu unseren Professoren und Professorinnen.
Wie kam denn der Wechsel nach Maastricht? Warum ist es der Standort geworden für den Master?
Maastricht oder gerade in den Niederlanden, die haben ein total super Unisystem. Und zwar funktioniert dort alles nach Problem-Based Learning. Das heißt, man kriegt eine Fragestellung am Anfang von einer Tutorstunde definiert und darf sich dann mithilfe von diversen Papern, meistens waren das von Dienstag auf Donnerstag, 50 Seiten Paper, die man lesen musste, die Probleme selbst beantworten mithilfe der Paper. Und es ist ein sehr, sehr forschungsorientierter Studiengang gewesen, der aber total viel Spaß gemacht hat. Und spezifisch gerade in Maastricht gibt's die Spezialisierung in Developmental Psychology. Und da hatte ich total Lust drauf und habe mich dann für Maastricht entschieden. Genau, und natürlich nochmal, das Studium ist dort ziemlich international, alles auf Englisch, die Sprache der Wissenschaft. Und da habe ich mir gedacht, das kann im Hinblick auf eine weitere Karriere eventuell in der Forschung nicht unbedingt schaden.
Sie sagen, dass so gebärdengestützte Kommunikation bei Ihnen auch schon eine Rolle gespielt hat oder Sie zumindest zum Teil damit vertraut sind. Wie kommt das?
Ich hatte mich darauf eigentlich so ein bisschen spezialisiert während meines Bachelor-Seminars für die Bachelorarbeit. Und hatte meiner Professorin Nicole Altvater-Markinson meine eventuell potenziellen Bachelorarbeitsthemen einfach mal vorgeschlagen. Und dann hat sie zu mir gesagt, dass in der Kita, die direkt angeschlossen ist an die JGU, die Kita gibt es mittlerweile nicht mehr, aber das war die Weltenentdecker. Für jeden Hörer und Hörerin der JGU, denen ist die Kita vielleicht auch ein Begriff. Das ist auch eine inklusive Kita gewesen und die haben dort in einer Gruppe speziell die gebärdenunterstützte Kommunikation praktiziert. Und darüber bin ich dann an die Kita gekommen und konnte dann mein Bachelor-Arbeitsthema umsetzen, so wie ich mir das damals vorgestellt hatte. Mhm. Oder ja, die Form, die Idee zu einem Thema werden lassen, so rum.
Mhm. Wenn Sie jetzt sagen, dass dort eben an dieser, ich sag mal, JGU-Kita eben diese gebärdengestützte Kommunikation verwendet, praktiziert wurde, das heißt, dass das nicht in allen Kindergärten so ist? Also was ist dann das Spezifische vielleicht auch, was die Erzieherinnen und Erzieher da tun? Also vermitteln die Sprache dann anders?
Leider ist es heutzutage ja nicht so, dass jede Kita in Deutschland inklusiv ist, trotz der UN-Behindertenrechtskonvention, dass immer mehr Inklusion in Deutschland stattfinden muss. Das Spezielle an der Kita war einfach, dass es ein hörgeschädigtes Kind in der Kita gab und dass die Erzieherin damals selbst gesagt hat, ja, sie möchte gerne die gebärdenunterstützte Kommunikation praktizieren und hat das dann quasi komplett von Point Zero alles in der Kita selbst implementiert und hat mit allen Kindern gebärdenunterstützte Kommunikation praktiziert.
Die UN-Behindertenrechtskonvention ist seit 2009 gültig. Sie ist dazu da, Menschen mit Behinderung eine Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu garantieren. Das Bundeskabinett in Deutschland hat daraufhin 2011 einen Aktionsplan zur Umsetzung dieser Konvention beschlossen. Weltweit leben laut dem Behindertenbeauftragten der Bundesregierung etwa 650 Millionen Menschen mit einer Behinderung. Aber in nur 45 Staaten gibt es Gesetze, die die Rechte von Behinderten in besonderer Weise schützen. Die UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet keine Rechte, die nur für Behinderte gelten, sondern sie betrachtet Menschenrechte aus der Sicht behinderter Menschen. Sie greift schon gültiges Recht auf und formuliert Botschaften mit konkretem Bezug auf die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung. Es geht um Themen wie Bildung, Barrierefreiheit, Gesundheit, Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung. Außerdem sollen innerstaatliche Stellen eingerichtet werden, die kontrollieren, ob die Vorgaben der Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden.
Und diese Erzieherin, mit der Sie auch bestimmt im Austausch dann während Ihrer Zeit an der Kita waren, hat die auch berichtet, vielleicht wo es Schwierigkeiten gab, quasi das umzusetzen? Wurde das von anderen Kindern angenommen, dann quasi diese für sie ja neue Art oder andere Art der Kommunikation?
Interessanterweise habe ich von ihr kein einziges Mal von irgendwelchen Problematiken oder Schwierigkeiten gehört, sondern war ja selbst sehr viel in der Kita und habe rundum eigentlich nur extrem positives Feedback mitbekommen. Die Kinder haben die Gebärden geliebt, sofort angenommen. Ganz viele oder einige von den Kindern sind bilingual oder auch multilingual aufgewachsen. Viele von den Kindern lernen ja auch in der Kita Deutsch erst als Zweitsprache. Das heißt, sie lernen die ersten 3 Jahre eine andere Sprache und dann kommen sie in der Kita das erste Mal mit Deutsch in Kontakt. Und gerade für die Kinder, die noch nicht so sicher in der deutschen Sprache sind, war das eine enorme Möglichkeit, sich an die Gebärden zu klammern und die Gebärden zu praktizieren. Und ich habe mitbekommen, dass ganz viel unter den Kindern gebärdet worden ist, beim Spielen, im Morgenkreis, und die Kinder das total für sich genutzt haben.
Das heißt, dann gäbe es eigentlich keinen Grund, der dagegen spricht, dass man das an Kitas implementiert, oder?
Absolut nicht. Also der einzige Grund, der tatsächlich dagegen sprechen würde, ist der Mehraufwand seitens der Erzieherinnen und Erzieher. Weil das schon was ist, womit man sich ja irgendwie beschäftigen muss und sich das aneignen muss. Aber ich würde sagen, das ist alles in einem sehr, sehr guten Rahmen und jetzt nicht extremer Mehraufwand.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Frau Heine, was Sie studiert haben und schon mal uns so ein bisschen Einblick auch gegeben in die Arbeit, auch in die praktische Arbeit, was Sie erlebt haben, zum Beispiel in einer Kindertagesstätte. Was interessiert und fasziniert Sie denn so sehr erstmal allgemein an Psychologie und auch an der Neuropsychologie?
Ich hatte tatsächlich schon immer eine Faszination für die Neurologie und auch speziell die Neuroplastizität. Das ist die Fähigkeit des Gehirns, wie es sich verändert und anpasst. Also die Neuroplastizität finde ich ganz besonders interessant, da sie zeigt, dass das Gehirn nicht starr ist, sondern auf Erfahrungen reagiert und sich entwickeln kann. In meinem Master habe ich dann speziell auch den Schwerpunkt Developmental Psychology gewählt, das super zu meinen Interessen gepasst hat. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch meine Masterarbeit wieder an der JGU geschrieben und auch mein Internship gemacht.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, jetzt in Ihrer wissenschaftlichen Karriere, und zwar zur Bachelorarbeit. Die trug den Titel Die Integration von Gebärden in das lexikalische Gedächtnis bei hörenden Kindern im Vorschulalter. Wenn ich mir den Titel angucke, was man da untersuchen kann, habe ich zumindest die Vorstellung, dass man da auch sehr interdisziplinär arbeiten muss, dass man da jetzt mit einer Disziplin, mit einer wissenschaftlichen Richtung nicht so viel weiterkommt. Wie interdisziplinär mussten Sie denn für diese Bachelorarbeit arbeiten oder forschen?
Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Meine Arbeit hat sich mit ganz vielen verschiedenen Aspekten, unter anderem der Linguistik, der Psychologie natürlich, aber auch der Pädagogik beschäftigt. Meine Professorin Nicole Adfater-Markensen hat mich gerade bei dem sehr, sehr interdisziplinären Projekt total unterstützt und ohne sie wäre das Projekt auch so gar nicht zustande gekommen.
Mhm. Ja. Und konnten Sie denn das, was Sie in Ihrer Bachelorarbeit herausgefunden haben oder woran Sie gearbeitet haben, konnten Sie das auch nutzen für Ihre Masterarbeit?
Ja, absolut. Bei meiner Bachelorarbeit war es tatsächlich so, dass das wirklich nur eine sehr kleine Pilotstudie war, bei der ich eine Idee hatte und wie eben gerade ja auch schon angesprochen, das wirklich sehr, sehr interdisziplinär war. Und alle Ergebnisse, also falsch, nicht Ergebnisse, sondern alles, also die Idee, die ich während der Pilotstudie für die Bachelorarbeit entwickelt habe, konnte ich dann für die Masterarbeit voll und ganz verwenden und konnte dann tatsächlich in der Masterarbeit das Thema erst richtig ausarbeiten.
Ihre Masterarbeit hieß dann gebärdenunterstützte Kommunikation in der Sprachverarbeitung. Das heißt, Sie sind sich da thematisch auf jeden Fall sehr treu geblieben. Was waren denn die Ergebnisse oder was konnten Sie mit dieser Masterarbeit, für die Sie auch die Bachelorarbeit dann gut nutzen konnten, herausfinden?
Die initiale Frage, die ich mir für die Masterarbeit gestellt habe, war tatsächlich, wie werden die Gebärden der gebärdenunterstützten Kommunikation der Kinder, die in integrativen Kitas sind, in das sich entwickelnde Sprachsystem integriert. Dafür habe ich 40 Kinder in einer Priming-Studie mit Eye-Tracking gemessen und die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Gebärden die Erkennung von gesprochenen Zielwörtern bei Kindern ähnlich beeinflussen wie in vorherigen Studien zu Wort-Priming. Die Priming-Effekte wurden außerdem auch durch die Kohortengröße eines Zielworts moduliert und dass große Kohorten zu Interferenzeffekten geführt haben und kleine Kohorten zu Erleichterungseffekten bei der Worterkennung geführt haben. Genau, und vielleicht noch so was Allgemeineres, die Studie untersucht außerdem, ob das Sehen einer Gebärde das entsprechende Wort mit aktiviert und daher auch die Fähigkeit der Kinder zu Bildung multimodaler Repräsentation beeinflusst. Die Ergebnisse haben meine Annahme damit gestützt, dass die Guckgebärden ähnlich wie gesprochene Wörter verarbeitet werden.
Mhm. Sie waren auch an der Unimedizin in Mainz beschäftigt. Vielleicht können Sie uns noch mal was über diese Zeit und diese Arbeit dort erzählen. Was genau haben Sie da gemacht?
Ja, sehr gerne. Die Unimedizin in Mainz war somit meine allererste Station als studentische Hilfskraft. Und dort habe ich angefangen im Resort Forschung und Lehre der Abteilung Forschung. Dann bin ich von dort aus zwischen meiner Bachelor- und Masterarbeit an die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Unimedizin und habe dort auch als wissenschaftliche Hilfskraft gearbeitet an einem größeren DFG-geförderten Forschungsprojekt zur longitudinalen Erfassung von psychischer Resilienz. Da habe ich zum Beispiel sowas gemacht wie die Studienorganisation, die Probandenrekrutierung. Ich habe psychologische Interviews geführt und außerdem auch computerbasierte neuropsychologische Tests durchgeführt. Die Tätigkeit bildeten insgesamt tatsächlich auch mein Interesse in der Forschung zu arbeiten und haben meine Motivation, ein eigenes Forschungsvorhaben nachhaltig gestärkt. Außerdem habe ich während der Tätigkeit in der Unimedizin in Mainz zwischen Bachelor und Master auch noch für ein soziales Startup Talking Hands gearbeitet, das Daumenkinos für Gebärden produziert.
Frau Heine, Sie waren auch an der Gutenberg Graduate School of Humanities and Social Science. Was genau ist diese School und was macht sie?
Das ist eine zentrale Einrichtung der Johannes Gutenberg Universität zur nachhaltigen Förderung und Unterstützung des wissenschaftlichen Nachwuchses, gerade speziell in Geistes- und Sozialwissenschaften. Wie vielleicht bekannt ist, ist es in den Geistes- und Sozialwissenschaften nicht immer ganz so einfach, eine Stelle zu bekommen, Funding einzuwerben. Und genau dafür ist die GSHS da. Sie stellt Informationen, Förderung, Beratungs-, aber auch Qualifizierungsmaßnahmen für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereit. was ich jedem Hörer wärmstens empfehlen kann, der aus dem Bereich kommt, ist tatsächlich der Newsletter von der GSHS. Ich glaube, darüber bin ich tatsächlich im Endeffekt auch auf meine jetzige Stelle aufmerksam geworden und habe mich dann dort beworben und die Stelle auch bekommen. Zwischen meinem Master und meiner jetzigen Stelle hatte ich die Idee, dass ich sehr gerne ein Promotionsprojekt machen würde, aber wusste irgendwie noch nicht so richtig, okay, wo soll das genau hingehen? Wie gehe ich das Projekt überhaupt an? Und tatsächlich genau dafür ist die GSHS einfach perfekt. Ich habe nach meinem Master ein 6-monatiges Exposé-Stipendium erhalten und konnte mich während der Zeit voll und ganz auf die Ausarbeitung meines Promotionsprojekts konzentrieren. Die GSHS bietet wirklich ein tolles Workshop-Angebot an und gibt extreme Hilfestellungen bei der Exposé-Erstellung von den Bewerbungen gerade für Promotionsstipendien.
Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie eben auch da Unterstützung bekommen haben, zum Beispiel auch bei der Dissertation. An der arbeiten Sie zurzeit. Welchen Titel trägt sie denn und worum geht's da?
Der genaue Titel steht noch nicht fest. Der kristallisiert sich meistens erst mit der Zeit heraus. Ich kann aber sehr gerne mal erzählen, worum es denn geht. Seit Mai diesen Jahres arbeite ich an der Universitätsklinik Karl Gustav Karus im Cochlea-Implantatzentrum der Arbeitsgruppe Neurocognition. Kinder, die taub bzw. hochgradig schwerhörig sind, können mit einem Implantat versorgt werden und dadurch auch Lautsprache lernen. Das ist auf der einen Seite wirklich eine wahnsinnig tolle und schöne Möglichkeit, bringt aber auf der anderen Seite natürlich auch Herausforderungen mit sich. Die Kinder werden im besten Fall vor ihrem ersten Lebensjahr implantiert und damit auch versorgt, was im Umkehrschluss aber heißt, dass Lebens- und Höralter unterschiedlich ist. Und das kann einen Einfluss auf den Spracherwerb haben und genau das untersuche ich in meiner Dissertation.
Bei Gehörlosen und Ertaubten können Cochlea-Implantate eingesetzt werden, wenn ein Hörgerät nicht mehr ausreicht. Jedoch muss der Hörnerv noch funktionieren, damit das Implantat arbeiten kann. Es besteht aus 2 Teilen, einem äußeren und einem implantierten inneren Teil. Grundsätzlich kann man sich die Funktionsweise wie folgt vorstellen. Ein Mikrofon nimmt Geräusche oder Stimmen auf und leitet diese an eine Spule weiter. Sie überträgt diese dann an die implantierte Spule, die Informationen in elektrische Impulse umwandelt. Diese Impulse erregen dann den Hörnerv. So kann der implantierte Mensch beispielsweise gesprochene Sprache wahrnehmen. Dann beginnt für die Implantierten ein langer Lernprozess, da sie mit den neuen Reizen zurechtkommen müssen. Bei Kindern kann dieser Prozess 2 bis 3 Jahre dauern.
Da muss ich auch nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, es gibt also einen Unterschied zwischen dem Höralter, das heißt ab dem Zeitpunkt, ab dem man dann hören kann, und dem sozusagen Lebensalter. Wenn Kindern das bis zum ersten Lebensjahr implementiert wird, quasi unterscheidet sich das um 1 Jahr ungefähr. Wo kommt dann der Unterschied oder was macht dann quasi diesen Unterschied aus zwischen Höralter und Lebensalter? Woran merken vielleicht auch die Kinder das selbst?
Ich würde erstmal sagen, die Kinder selbst merken das nicht. Ganz viel passiert ja in den ersten 3 Jahren. Es gibt auch gerade, was den Spracherwerb angeht, sehr sensible Perioden, aber auch kritische Perioden. Also in den sensiblen Perioden sind Kinder besonders empfänglich, bestimmte Sachen aus der Sprache zu lernen. Und kritische Perioden definieren eigentlich einen Zeitraum, wo man bestimmte Sachen gelernt haben muss. Sonst ist tatsächlich dieses Zeitfenster geschlossen. Was aber in der Forschung auch nicht mehr so stark definiert wird. Also man ist da jetzt auch etwas offener und sagt, dass das Gehirn ja auch ziemlich plastisch ist und noch, auch wenn es schon etwas älter ist, noch viel lernen kann. Bei den Kindern ist es aber tatsächlich so, dadurch, dass die wirklich taub bzw. hochgradig schwerhörig sind, sie die ersten 12 Monate dann keinen auditiven Input haben und sich kognitiv schon sehr, sehr viel strukturiert. Und mit diesem erst sehr verzögerten auditiven Input muss das kindliche Gehirn ja dann erstmal klarkommen und versucht dann das an späterem Input noch aufzuholen oder zu kompensieren. Was total schön ist und super gut ist, dass es schon einige Forschungsergebnisse gibt und desto früher die Kinder implantiert werden, desto besser ist es. Und gerade wenn man mit 12 Monaten implantiert wird, kann man eigentlich fast komplett Lautsprache lernen, ohne irgendwelche Einbußen zu haben.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass das bei Kindern implantiert wird. Gibt es denn so eine Möglichkeit auch für Erwachsene oder für ältere Menschen? Wird das auch schon gemacht?
Ja, absolut. Wir haben in der Klinik eigentlich so zwei Zielgruppen. Die ganz Kleinen, die Kinder, bei denen glücklicherweise durch ein Neugeborenen-Hörscreening, das gibt es, ich glaube, auch erst seit 2009, wo direkt bei den Untersuchungen festgestellt wird, ah, okay, das Kind hat Probleme mit dem Hören, da sollten wir vielleicht genauer mal hinschauen. Was erschreckenderweise früher halt nicht gemacht wurde, oder vor 2009, und da wurde dann irgendwann später erst festgestellt, ach komisch, das Kind ist jetzt 3 Jahre alt und spricht immer noch nicht. Da ist ja irgendwas komisch. Das heißt, das wird jetzt zum Glück alles ziemlich früh detected. Und dann gibt es noch die andere Gruppe, die älteren Patienten, die vielleicht davor schon ein Hörgerät hatten, aber wo ein Hörgerät einfach nicht mehr ausreicht und die dann auch mit einem Cochlea-Implantat versorgt werden. Und gerade in so einem Fall ist das meist postlingual, also die haben schon Sprache erworben und werden dann implantiert. Da funktioniert ein Cochlea-Implantat ganz wunderbar.
Was ist bei Menschen, die wirklich komplett gehörlos waren bis zu der Zeit, man dann was implantiert? Also gibt es solche Fälle und wie kommen die damit klar, wenn die jetzt vielleicht schon 40 oder 50 sind, also in einer ganz für sie ja anderen Welt sich ja verständigt haben oder auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und plötzlich diesen Input ja auch noch bekommen, mit dem erstmal irgendwie, bevor sie ja selber auf diese Weise kommunizieren können, ja erstmal überhaupt das aufnehmen müssen, was da auf sie einströmt. Gibt es da solche Fälle?
Ja, die haben wir tatsächlich auch. Es gibt einige Patienten und Patientinnen, die zum Beispiel eine Single-Side-Deafness haben. Das heißt, das eine Ohr funktioniert komplett und auf dem anderen Ohr sind sie aber komplett taub. Und für die Patienten ist es so, dass ein komplett perfektes Sprachverstehen nach so einer wirklich sehr, sehr langen Zeit, wenn man mit 30, 40 erst auf der anderen Seite dann implantiert wird, schon schwierig ist, aber ich würde sagen, nicht unmöglich. Was aber trotzdem den Patienten und Patientinnen total viel hilft, ist, dass man eine bessere Raumwahrnehmung hat und ein besseres Richtungshören. Das heißt, selbst wenn man kein perfektes Sprachverstehen hat, es ist eine enorme Lebensqualität, die man dann dazu gewinnt, dadurch, dass man sich einfach besser orientieren kann und Geräusche aus Richtungen zuordnen kann.
Sie haben sich ja vor allem eben auch während Ihrer Zeit an der JGU viel mit dem Erlernen von Sprache beschäftigt. Da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Bei dem Erlernen von Sprache geht es ja auch heutzutage sehr viel darum, dass man eben auf individuelle Förderbedarfe auch gerade bei Kindern eingeht. Man will niemanden ausschließen, man möchte alle in die Gemeinschaft einbinden, integrieren, eben auch Stichwort Inklusion. Warum wird Inklusion denn heute immer wichtiger oder andersrum gefragt? Warum war denn Inklusion vielleicht früher nicht so wichtig oder wurde als nicht so wichtig erachtet?
Ich würde sagen, dass früher die Notwendigkeit von Inklusion nicht so deutlich erkannt worden ist und es gab möglicherweise weniger Bewusstsein für die Herausforderungen, mit denen Menschen mit Behinderungen konfrontiert sind. Mit einem wachsenden Verständnis von Gerechtigkeit, Menschenrechten und die Vorteile einer inklusiven Gesellschaft hat sich die Wichtigkeit der Inklusion jedoch verstärkt. Als Konsequenz speziell der UN-Behindertenrechtskonvention Konvention zur Inklusion haben immer mehr deutsche Kindertagesstätten inklusive Konzepte. Kindern von Anfang an Inklusion als Lebensweise beizubringen, ist super wichtig. Und dass das wirklich klappt, habe ich jetzt auch direkt in den Kitas sehen können. Und das ist wirklich spitze gewesen.
Und habe ich in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, dass man den entstehenden Wortschatz von Kindern, und zwar in gesprochener Sprache, damit voraussagen kann, ob sie Gebärden oder auch welche Gebärden sie schon produzieren, also auch schon benutzen bei dieser Form der Kommunikation. Können Sie uns erklären, wie das zusammenhängt, also diese Gebärdenkommunikation mit der gesprochenen Sprache?
Kadim und Kollegen haben 2017 eine ganz interessante Längsschnittstudie mit dem Titel The Interrelatedness Between Infants Communicative Gesture and Lexicon Size veröffentlicht. Und zwar haben die Ergebnisse gezeigt, dass die Gesamtzahl von Handlungen und Gesten sowie die Anzahl der frühzeitig produzierten Gesten im Alter von einem Jahr die Anzahl der 3 Monate später verstandenen Wörter vorhersagt. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung von nonverbaler Kommunikation und den Verhaltensweisen für die Sprachentwicklung.
Vielleicht können Sie uns nochmal ganz grundsätzlich erklären, auch gerade vielleicht mit Blick auf neuropsychologische Vorgänge, wie Kinder überhaupt Sprache lernen, also wie man überhaupt einen Begriff, sei es jetzt, den man als Gebärde gezeigt bekommt oder den man hören kann, mit einem Objekt in Verbindung bringt.
Kinder lernen Sprache durch eine biologische Veranlagung, indem sie ihre Umgebung aufmerksam beobachten und nachahmen. Die Qualität der sprachlichen Anregungen und die soziale Interaktion spielen dabei auch eine entscheidende Rolle. Kinder experimentieren mit Klängen, imitieren und passen ihre Aussprache an. Kognitive Fähigkeiten beeinflussen dabei auch den Spracherwerb. Und Kinder zeigen eine natürliche Neugier und Eigeninitiative für Sprache. Die Sprachentwicklung ist aber auch ein sehr individueller, dynamischer Prozess, der durch soziale, kognitive und biologische Faktoren beeinflusst wird.
Super, dann haben wir, zumindest kann ich das für mich sagen, heute viel darüber gelernt, auf welchem Weg Sprache noch vermittelt und uns gelernt werden kann, außer dass das Klassische über das Hören. Und dann winke ich Ihnen jetzt mal zu und sage vielen Dank, Frau Heine.
Vielen herzlichen Dank.
Kommunikation findet auf vielen verschiedenen Wegen und Ebenen statt. Die gesprochene Sprache ist nur eine der möglichen Formen. Hinzu kommen beispielsweise die gebärdenunterstützte Kommunikation oder auch eine Gebärdensprache. Wissenschaft und Forschung sind heute zum Glück bereits so weit, dass auch Menschen mit Hörbeeinträchtigungen sehr effektiv geholfen werden kann, indem sie beispielsweise ein Implantat erhalten. Das trägt auch dazu bei, dass die Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention eingehalten werden, weil somit auch diese Menschen an gesellschaftlichen Prozessen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Trotzdem gibt es, das haben wir heute gelernt, im Hinblick auf Inklusion viel zu tun in unserer Gesellschaft. Ansätze gibt es bereits, aber diese müssen intensiviert und ausgebaut werden. Ich hoffe, auch für Sie war viel Spannendes, Neues und Wissenswertes dabei. Wenn Sie noch mehr Interessantes aus anderen wissenschaftlichen Bereichen erkunden wollen, dann kann ich Ihnen alle bisher erschienenen Folgen der Mainz auf Mainz Podcast-Reihe empfehlen. Bis bald. Tschüss.